Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Im Predigtext hören wir heute Worte des Apostels Paulus aus dem Römerbrief im 5. Kapitel. Ich lese dort die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ganz schön dreist, dieser Paulus, liebe Gemeinde. Verkündet wichtig wie der Außenminister einer Weltmacht, die Friedensverträge mit Gott seien nun in Kraft getreten, es seien keine Wiedergutmachungsforderungen von Seiten Gottes genannt worden, vielmehr könne Mann, Frau nun in das Reich Gottes wechseln wie über eine grüne Grenze. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Schön, lieber Paulus. Aber du hast ja keine Ahnung, wie es im Moment an den Grenzen zwischen der Türkei, Griechenland und Bulgarien aussieht. Von wegen Frieden, von wegen grüne Grenze. Eine einzige Katastrophe ist das. Mitten im Niemandsland sitzen laut UN-Angaben knapp 13.000 Menschen in der Falle. Auf griechischer Seite schlagen Tränengasgranaten ein, die von der Türkei abgeschossen wurden. Die Griechen antworten ihrerseits mit Tränengas und scharfer Munition gegen die im Niemandsland geflüchteten Flüchtlinge und Migranten. Es ist ein apokalyptisches Szenario, das von griechischen Medien bereits als Schlacht an der Grenze beschrieben wird. Von wegen Frieden. Während wir hier so gemütlich Gottesdienst feiern, ist die Welt ein einziges Chaos. Der Virus hat inzwischen den halben Erdball fest im Griff, und wo er noch nicht zugeschlagen hat, da schlägt sich die Menschheit selber tot. Und immer auf dem Rücken der Ärmsten, der Schwächsten, der Wehrlosen, der Kleinen, der Armen, immer. Ganz schön dreist, dieser Paulus. Oder gar ahnungslos? Oder gar zynisch? Doch halt. Paulus spricht ja hier vom Frieden Gottes, von dem er den Christen in Philippi 1 schreibt: Denn der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Es ist also nach menschlichem Ermessen ein unvernünftiger Friede, von dem der Apostel spricht. Ein Friede, der höher ist als unsere Vernunft. Ja, das muss er ja wohl auch, wenn wir auf uns und unsere Welt schauen. Und du fragst dich schon, geht es Paulus um eine rein geistliche Angelegenheit zwischen Gott und Mensch, die wir theologisch klug herleiten können, über die wir trefflich zu predigen verstehen, die aber mit dem handfesten Frieden auf Erden erst einmal wenig oder gar nichts zu tun hat? Andererseits, liebe Geschwister im Glauben, was wäre das für eine Wirklichkeit, die allein bleiben müsste mit dem, was ist? Was wäre das für eine Wahrheit, die sich so nackt und erbärmlich zeigte, dass man sich ihrer nur schämen kann? Und was wäre das für ein Realismus, der jede Hoffnung aufgegeben hat? Wir haben Frieden mit Gott. Darüber gibt es für Paulus keine Diskussion und für dich hoffentlich auch nicht. Gott steht zu uns, freundlich, wohlgesonnen, versöhnt. Und zwar, weil er es so will. Allein, ihr Lieben, allein auf dieser Gewissheit steht doch unser Glaube. Allein auf dieser Gewissheit steht das Fundament unserer Kirche. Davon können wir nicht absehen. Auch und erst recht nicht, wenn wir auf den Unfrieden blicken, auf Hass und Krieg und Gewalt in der Welt und um uns her. Es ist so und es bleibt dabei. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zu Gott. Wir stehen in seiner Gnade. Unsere Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Wie eingangs schon erwähnt, feiern wir heute den Sonntag Reminiscere. Erinnere dich. Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind, sagt der Beter im Psalm 25. Erinnere du dich an die Güte Gottes und an die Wurzeln deines Glaubens. Dazu feiern wir auch Woche für Woche Gottesdienst. Erinnere du dich an all das, was du dankbar annehmen kannst. Verliere aber auch das andere dabei nicht aus dem Blick. Das weniger Vorzeigbare, das Schambesetzte, das, was sich eben nicht feiern lässt. Schuld, Verletzungen und Scheitern mit den Worten des Paulus. Erinnere dich der Bedrängnisse. Erinnert euch das und wie wir aneinander schuldig wurden und werden. Was wir einander antaten und antun als Menschen, die doch zu Christus gehören. Die es also besser wissen und besser können könnten. Ja, liebe Schwestern und Brüder, nüchtern betrachtet spricht viel, sehr, sehr viel gegen die großen Worte über Gott und Liebe, über den Frieden, über die Hoffnung und über die Gnade. Wir haben es schwer mit großen Worten. Und die großen Worte haben es schwer mit uns. Und doch, mach dir das einmal bewusst. Was wären wir ohne diese großen Worte? Was wären wir ohne die Kraft, die in ihnen steckt? Was wären wir ohne Gottes Wahrheit, die unsere menschlichen Erfahrungen weit, weit übersteigt und zugleich ihr fester Grund und ihr gewisses Ziel ist? Ja, wie könnten wir denn leben ohne die göttliche Verheißung, die weit über die vorfindliche Wirklichkeit hinausgeht? Wie könnten wir denn beherzt handeln, ohne die Hoffnung, die größer ist als unser kleiner Glaube? Wie könnten wir tätig werden, ohne die Liebe, die weiter ist als unser enges Herz? Wir, die Kirche, die Welt, müssen ohne diese Worte schwindsüchtig werden vor lauter Realismus. Und wo die großen Worte verstummen, meistens aus Kleinglaube oder aus Scham, oft auch aus vermeintlicher Redlichkeit. Wo die großen Worte verstummen, da werden die kleinen und mickrigen Wörter immer lauter und mächtiger. Und wo die Sprache arm wird und sich nichts mehr zutraut, da werden auch die Menschen ärmer und mit ihnen ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte, ja auch ihre Verzweiflung. Nein, nein, Die großen Worte sind ganz gewiss nicht harmlos. Sie können verführen, sie können einnebeln und sie werden zu gerne missbraucht. Worte, liebe Schwestern und Brüder, die auch in unserem Land immer mehr ihr böses Unwesen treiben. Lasst es mich ganz im Sinne von einem Wilhelm Busch einmal so sagen. Ach, was muss man oft von bösen Menschen hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche AfD sich hießen. Die, anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachen und sich heimlich lustig machen. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen locken, Meinung quälen, Angst und Fremdenhass erwählen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als mit Hirn und Sachverstand mit den Menschen diskutieren und nicht hirnlos zu verführen. Wohin uns schon einmal einer führte. Ihr Lieben, es will mir einfach nicht in den Kopf, dass es in der AfD sogenannte bekennende Christen geben soll. Wie geht das? Wer die Sache Jesu vertritt, wird mit rechtsradikalen Ideen auch nicht im Entferntesten paktieren. Christen können keine Populisten sein. Christen können nicht Menschen aus fremden Ländern und anderen Kulturen pauschal als Messerstecher oder Gefahr für unsere Kultur bezeichnen. Christen können auch keine Rassisten sein. Denn ihr Glaube sagt ihnen, dass auch die Geflüchteten aus fremden Ländern von Gott geschaffene Wesen sind, mit gleicher Würde ausgestattet wie wir und mit dem Anspruch, auch aus dem Meer gerettet zu werden. Ein Christ muss sich deshalb schon fragen, in welcher Partei er am besten aufgehoben ist. Entscheiden muss das jeder selbst. Und irrt er sich, hilft es nicht zu rufen: Haha, holt mich hier raus. Aber gerade deswegen, ihr Lieben, gerade deshalb bin ich zutiefst davon überzeugt, wir brauchen diese großen Worte des Apostels. Wir dürfen sie der Welt nicht schuldig bleiben, weil sie die große, wahre Wirklichkeit in sich tragen. Eine Wirklichkeit, die für die Welt allerdings oftmals bis zur Unkenntlichkeit versteckt ist. Ja, nicht umsonst kam der Schöpfer allen Lebens als unscheinbarer, schutzloser und hilfsbedürftiger Säugling zur Welt. Ja, es ist doch ungeheuerlich. Das ist doch wirklich kaum zu glauben. Wir glauben an einen Erlöser, der durch Bedrängnis und Not, durch Leiden und Tod den Sieg des Lebens für uns erwirkt hat. Das ganz Große im Gewand des jämmerlich Kleinen. Das Rettende in Gestalt hässlicher Ohnmacht am Kreuz. Und alle, die von Gott berufen sind, erfahren gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Und darum erkennt es die Welt nicht. Aber gerade auf diesem Hintergrund, liebe Glaubensgeschwister, höre ich den gewaltigen Schlussakkord unseres Textes noch einmal. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ohne Frage, das kann man auch missverstehen, leicht sogar. Da wird Not verherrlicht, könnten wir hören. Da wird Elend schön geredet. Da werden unwürdige Zustände heilig gesprochen. Da wird zum widerstandslosen Hinnehmen ermutigt. Doch dieses kuriose Bild von der ausgegossenen Liebe Gottes macht aus all diesem Missverstehen einen überlaufenden Becher, ausgegossen in unsere Herzen, tropft und fließt Gottes Liebe in die Welt. Sie kann gar nicht anders. Sie braucht und sie will Raum, weigert sich auch, bei uns zu bleiben. Sie muss weiter. Diese Liebe muss zu den anderen. Und jede Begegnung, jedes Gespräch, jedes klare Wort, jede noch so kleine Geste mitten in bedrückter Situation. Jeder befreiende Humor der belastenden Situation aufmüpfig ins Angesicht lacht. Jedes ungeschönte Wort über geschehenes Unrecht. Jedes ehrliche Bekenntnis eigener Schuld. All dies kann Ausdruck dieser unendlichen, von Gott geschenkten Liebe sein und werden. Mutig und klar, warm und feinfühlig, mitunter auch wütend und ungeduldig und gerade deshalb so heilsam und auch wegweisend. Eine einzige Katastrophe ist das. Mitten im Niemandsland sitzen 13.000 Menschen in der Falle. Es ist eine apokalyptische Szene, die bereits als Schlacht an der Grenze beschrieben wird. Liebe Schwestern und Brüder, wir hier in Bernloch und Meidelstetten, wir werden diese Schlacht nicht aufhalten können. Wir werden hoffentlich ganz bescheiden einen kleinen Beitrag zur humanitären Hilfe leisten, indem wir Hilfsorganisationen monetär unterstützen. Nicht um unser Gewissen zu beruhigen, oh nein, sondern um überhaupt irgendetwas für diese leidgeprüften Menschen tun zu können. Denn dort im Niemandsland scheitert der Kontinent Europa an den eigenen humanitären Ansprüchen. Und wir werden nicht aufhören, für den Frieden zu beten. Denn das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Eines Tages trafen sich eine Kohlmeis und eine Taube. Wie viel wiegt eine Schneeflocke? Fragte die junge Kohlmeis die weit gereiste und sehr erfahrene Taube. Nicht mehr als ein Nichts, gab diese als Antwort. Da muss ich dir was erzählen, sagte die Kohlmeise. Ich saß einmal auf einem Tannenzweig dicht am Stamm und es fing an zu schneien, nicht etwa heftig mit Sturmgebraus, nein, wie im Traum, lautlos und ohne Schwere. Es schneite den ganzen Tag und die ganze Nacht und da ich nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und Nadeln meines Astes fielen und darauf hängen blieben. Genau 3.741.952 waren es. Als die nächste Flocke, sanft wie die anderen, nicht mehr als nichts, wie du sagtest, auf dem Ast landete, da brach er ab und fiel zur Erde. Die Taube, die schon seit Noahs Zeiten Spezialistin in solchen Fragen war, dachte lange und sorgfältig über die Geschichte nach und dann meinte sie, vielleicht fehlt nur noch die Stimme eines Menschen, um der ganzen Welt Frieden zu bringen. Amen.